Vorab ein kurzer Hinweis. In dieser Folge sprechen wir über den Verlust von Pferden, Euthanasie und den Umgang mit Trauer. Solltest du wissen, dass es dir mit diesen Themen nicht gut geht, achte besonders auf dich und höre die Folge nicht oder mit einer Person an, der du vertraust.
Psychologie, der Podcast über Pferde und Psychologie. Wir sind Carina Warnstedt, pferdegestützter und Hypnosecoach mit abgeschlossenem Psychologiestudium und Autorin.
Und Lea Schneider, Pferdeverhaltenstrainerin und Unterstützung für Selbstständige als virtuelle Assistenz. Wir nehmen dich mit in unsere Gedanken zu verschiedenen Themen aus dem Bereich Pferd-Mensch-Beziehung und entspannende Interviews zu den Themen Pferde und Psychologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psychologie. Heute wieder mit Gast bei uns. Und zwar ist die Melanie bei uns. Und ich würde sagen, ich gebe das Wort direkt mal an dich weiter, bevor wir zum Thema kommen, wer du denn überhaupt bist. Stell dich gerne mal kurz vor.
Ja, hallo ihr zwei. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und ja, was kann ich über mich berichten? Das wohl offensichtlichste ist, ja, ich bin absoluter Pferdemensch, Pferdemädchen, Pferdefrau. Genau, habe schon im Alter von 6, 7 Jahren mit dem Reiten angefangen. Und seitdem hat mich das Thema auch nicht mehr losgelassen. Seit ich 12 war, habe ich auch ein eigenes Pferd beziehungsweise eigene Pferde gehabt. Und genau, bin mittlerweile, habe ich die 40 passiert, also habe einige Jahre Erfahrung mit Pferden sammeln dürfen. Und wir kennen uns, glaube ich, wir kennen uns über zwei Wege, ne? Einmal über Instagram allgemein und auch darüber, dass ich bei der Vivien Gabor und bei Marie Heger die Ausbildung als Pferdeverhaltenstrainerin gemacht habe. Genau, das ist so das, was so im nebenberuflichen Bereich passiert. Und genau, hauptberuflich bin ich ganz digital unterwegs, arbeite in der IT-Branche und genau, komme aus dem schönen Ostwestfalen, aus der Nähe von Bielefeld. Ja, und jetzt bin ich bei euch im Podcast.
Darüber freuen wir uns sehr. Ja, genau, wir haben die gleiche Ausbildung gemacht, aber nicht im gleichen Jahrgang. Also ich glaube, wir haben uns letztes Jahr auch das erste Mal getroffen bei dem Begegnung Pferdemensch. Ne? Ich
glaub, ja.
Ja, genau. Da warst du doch sogar auch schon dabei. Da hast du eine kleine Aufnahme beigesteuert. Also die können wir auf jeden Fall schon mal auflinken. Da könnte man Melanie schon mal herkennen.
Das stimmt, genau. Vielleicht erkennt der ein oder andere nochmal meine Stimme.
Genau, und heute haben wir ja ein sehr emotionales Thema mitgebracht. Und wir freuen uns total, dass du offen bist, darüber zu sprechen, denn das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass man das macht. Und ich glaube, das ja ist für uns wirklich etwas sehr Besonderes auch. Und jetzt rede ich nicht länger um den heißen Brei herum. Wir wollen uns darüber unterhalten, wie es ist, wenn man sich von seinem geliebten Pferd verabschieden muss. Möchtest du uns ein bisschen über dein Pferd erzählen?
Ja, sehr gerne. Also erstmal vorweg, finde ich es auch super wichtig, dass ihr das Thema mit aufgreift, weil so aus der Erfahrung, was ich jetzt auch so wahrgenommen habe, ist es ja ähnlich wie bei uns Menschen auch, so ein Thema, das gerne vermieden wird, das gerne so in so einer Ecke so sein Dasein fristet. Und ja, wenn ich da ein bisschen zu beitragen kann, das Thema aus dieser Ecke hervorzuholen, dann freut mich das natürlich. Und genau, es geht in dieser Podcast-Folge um mein Pferd Yoki. Yoki ist 31 Jahre alt geworden und war mein zweites eigenes Pferd. Also vor ihm hatte ich schon mal ein Pferd. Und genau, Yoki habe ich 2009 gekauft. Da war er damals 16 Jahre alt und hatte schon eine gewisse Vorgeschichte mitgebracht, die mir auch, naja, so in groben Zügen bekannt war. Ich habe ihn damals aus Mitleid gekauft und war noch von grenzenlosem Optimismus irgendwie ausgegangen, dass ich mit etwas Bodenarbeit das schon wieder hinkriege, was er so für Themen mitbringt. Es war ein sehr besonderes Pferd, was ich jetzt im Rückblick als verhaltensauffällig auch einstufen würde. Extrem gestresst, extrem angespannt, panisch, schreckhaft. Und ja, der hat mir meine reiterlichen Grenzen echt aufgezeigt. Also ich habe mich wie ein Anfänger gefühlt im Umgang und auch im Sattel mit ihm, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon 20 Jahre Reiterfahrung hatte und auch Turniererfahrung hatte. Und ja, habe einfach mit ihm oder durch ihn auch gelernt, nochmal ja Pferdeausbildung oder auch den Umgang anders zu denken, neu zu denken, andere Wege zu finden, auch mal so ganz gegensätzliche Sachen zu machen, die sich erstmal irgendwie ja nicht logisch anfühlen, die aber dann zum Ziel gebracht haben. Und genau, war auch der Anstoß, dass ich mich dann als Pferdeverhaltenstrainerin habe ausbilden lassen, weil mich das dann doch interessiert hat, nochmal so im Nachgang herauszufinden, okay, warum haben Dinge funktioniert, die ich gemacht habe, warum haben sie nicht funktioniert, und mir dann nochmal so das Wissen im Nachgang anzueignen, nachdem ich schon ganz viele Sackgassen auch so durchlaufen habe mit ihm. Genau.
Okay, ja, da hat er dich auf jeden Fall sehr geprägt, und wir haben gerade schon gehört, 31 ist er geworden, das ist ja echt ein sehr stolzes Alter.
Absolut.
Und wie lang ist es jetzt her, dass du ihn gehen lassen musstest?
Genau, also eins noch vorweg, genau, wenn wir jetzt über Yoki sprechen, geht es ja um die auch Euthanasie eines Pferdes, das nicht zur Lebensmittelgewinnung bestimmt ist. Ich glaube, es ist nochmal wichtig, an dieser Stelle diesen Unterschied zu machen, weil die Tiere, die als Schlachtpferd eingetragen sind, dass dann nochmal andere Möglichkeiten gibt oder die Abläufe auch anders sind. Zurück zu deiner Frage. Also ich habe Yoki im November 2024 leider einschläfern lassen müssen.
Okay. Und wie kam es dazu, wenn du das erzählen möchtest?
Ja, also das ist so, also noch in der Woche, in der das passiert ist, hatte ich noch verschiedene Termine mit ihm beim Tierarzt auch zur Kontrolle, Zahnkontrolle, Gewichtskontrolle, es war alles in bester Ordnung. Also der Tierarzt war super zufrieden und ich auch dass das Gewicht stabil geblieben ist über den Sommer hin und so weiter. Und ich bin an dem Tag am Stall gewesen, habe ihn auch noch auf dem Reitplatz vom Boden aus ein bisschen bewegt. Das war alles unauffällig. Ich bin dann zu einem Termin gefahren nach Bielefeld. Das ist dann so von etwa 30 Minuten Fahrzeit vom Stall entfernt. Und hatte noch mein Handy, was ich sehr selten mache, auf lautlos gestellt. Normalerweise ist es entweder an oder hat noch so einen Vibrationsalarm irgendwie eingeschaltet. Diesmal war es auf lautlos. Und ich habe irgendwie zwischendurch, gerade in dem Moment, wo mich ein Anruf erreicht hat, tatsächlich drauf geguckt, bin da dran gegangen und hatte die Stallbetreiberin am Telefon, die auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir ist, und die sagte mir auch sofort, du musst sofort kommen, Yoki geht's ganz schlecht. Und ich habe das schon in ihrer Stimme gemerkt, also ich kenne sie seit über 30 Jahren, da ist was richtig im Argen, das ist jetzt ernst, bin dann halt aufgebrochen, musste noch so aus der Stadt, aus dem Zentrum heraus, erstmal wieder Richtung Stall fahren, und zwischendurch kam schon ein Anruf von meinem Tierarzt, da war ich noch so 5 Minuten vom Stall entfernt, dass er mir sagte, er würde mein Pferd jetzt einschläfern, und ich habe dann noch gefragt, ob er noch 5 Minuten damit warten könnte, und dann sagt er, ja, dann beeilen Sie sich aber, was ich ja sowieso schon getan habe, aber halt im Rahmen der Möglichkeit, und genau, dann war ich halt am Stall, und er hat mir kurz die Lage erklärt. Ganz kurz zusammengefasst, hatte mein Pferd akute Darmverschlingungen aufgrund eines Liphoms. Es gibt noch einen ausgedehnteren Fachbegriff dafür, aber das ist jetzt so die Kurzvariante davon. Und dann haben wir uns kurz beraten, auch die Möglichkeiten, Chancen einer OP kurz besprochen. Einfach so, ich sag mal, eher der Form halber für mich, weil für mich in dem Moment schon klar war, okay, das wird hier nichts mehr, der schafft auch den Weg auf den Anhänger gar nicht mehr. Und ja, dann habe ich halt entschieden, dass der Weg an der Stelle vorbei ist. Also rückblickend zwischen dem Moment, wo ich angekommen bin am Stall und dem Entscheidung treffen und wirklich Yokis Tod lagen, ich sage jetzt mal geschätzt, habe nicht mehr auf die Uhr geguckt, 10 bis 15 Minuten.
Wahnsinn.
Ja.
Das ist natürlich heftig.
Und wenige Stunden vorher bin ich halt in einem guten Gefühl auch vom Stall gefahren, dass eigentlich erstmal alles gut war. So.
Ja, ja. Das heißt, auch wenn er natürlich alt war, kam es natürlich jetzt doch echt überraschend für dich, oder?
Genau. Genau, also das war wirklich eine ganz überraschender Moment und etwas, worauf man sich nicht so wirklich irgendwie vorbereiten kann.
Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist natürlich auch nochmal besonders schwierig, wenn man dann so schnell auch handeln muss. Aber du hast es jetzt gerade schon angesprochen, da kann man sich natürlich nicht drauf vorbereiten. Trotzdem, wenn man ein altes Pferd hat, kommt der Gedanke ja zwangsläufig irgendwann mal, dass man weiß, es wird irgendwann der Moment kommen, an dem wir Abschied nehmen müssen. Hast du dich im Vorfeld damit beschäftigt?
Ja, habe ich. Also zum einen hatte ich ja eingangs auch davon gesprochen, dass ich vor Yuki schon mal ein Pferd hatte. Und das wurde damals, das war 2012, auch euthanasiert. Also der Ablauf an sich, der war mir noch so bekannt. Ich war auch bei beide Male auch persönlich dabei. Deswegen war jetzt der Ablauf für mich jetzt nicht unbekannt. Nichtsdestotrotz habe ich mich dieses Mal auch auf vielfältige Weise irgendwie mit dem Thema genähert, muss ich sagen. Also ich weiß, dass beispielsweise die Veronika von Kernkompetenz Pferd eine Podcast-Folge zu dem Thema auch mal rausgebracht hat, wo sie genau erklärt, wie die Abläufe da auch sind. Das habe ich nochmal als sehr hilfreich empfunden, mir das anzuhören. Es gibt auch ein Webinar von ihr zum Thema Euthanasie. Und was mir auch geholfen hat, also auch generell einfach das Thema, ja, älteres Pferd, Erkrankung ums ältere Pferd und so weiter, war der Rentenkompasskurs von der Lena Kottmeier von Pferdepraxiswissen. Da gibt es auch ein Kapitel, was eben dieses Thema mit betrifft und wo es auch nochmal darum geht, was genau passiert. Also das waren alles so Inhalte, die mich da unterstützt haben. Und ansonsten, ja, wie habe ich mich vorbereitet? Vorbereitet habe ich mich dahingehend, dass ich halt auch alles, was jetzt irgendwie an Dokumenten wichtig sein könnte, was ich brauche, mir schon halt runtergeladen habe im Vorfeld. Also schon dadurch, dass das jetzt ja eine sehr abrupte Aktion war, konnte ich mich ja nicht wirklich vorbereiten in dem Wissen, okay, in einer Woche ist es soweit. Das heißt, ich habe einfach irgendwann angefangen, mal Dokumente herunterzuladen, auszufüllen. Ich habe lange Zeit vorher auch angefangen, Fotoshootings zu machen und habe das halt als Möglichkeit auch gesehen, mich jetzt nicht direkt auf den Abschied vorzubereiten, aber Erinnerungen zu schaffen, sagen wir es mal so. Und habe auch mit dem Tierarzt und der Stallbetreiberin beispielsweise darüber gesprochen, dass ich mich dann für Yuki auch für eine Kremierung entschieden habe. Einfach, dass die das schon mal wissen, das sollte ich vielleicht nicht vor Ort sein können, wie auch immer, dass die wissen, okay, das Pferd soll in die Kremierung, das ist ja auch nochmal wichtig. Und ich habe mich dann auch mal so über Andenken informiert, ne? Was gibt's einfach für Möglichkeiten? Da ist ja auch jeder andere Geschmäcker etc. Das heißt, für mich war das dann irgendwie am Ende so das Thema so Hufeisenveredelung oder Schweifhaar. Was kann man aus Schweifhaar machen? So, also da habe ich mich drüber informiert. Habe mir auch schon mal eine dicke Strähne aus dem Schweif geschnitten im Winter. Das war dann so nach einem Jahr war das wieder ganz gut nachgewachsen alles. Ja, so auf dem Weg habe ich mich eigentlich auf den Abschied vorbereitet, wenn man das so Vorbereitung nennen möchte.
Ja, genau. Das würde ich auf jeden Fall so nennen und ich glaube, dass das total wichtig ist, sich damit schon mal zu befassen. Zumindest bei einem älteren Pferd ist es ja, wie gesagt, irgendwann absehbar. Natürlich kann es auch junge Pferde treffen, aber ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist im Prozess, auch für den späteren Trauerprozess, dass man sich da vielleicht auch im Vorfeld schon mal Gedanken zu macht.
Ich glaube, es ist da auch immer so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, dass es so schnell ging und dass man sich nicht so viel hinterfragen muss, habe ich jetzt richtig entschieden, sondern dass es so eindeutig ist und ja, dass man irgendwie weiß, es war jetzt kein tagelanger Kampf, sondern irgendwie war es dann schnell vorbei und bis auf jetzt den letzten Zeitraum ging es ja bis zum Schluss wenigstens gut. Ich glaube, das ist irgendwo auch wieder dann ein bisschen beruhigend wahrscheinlich, dass man das hat, also dieses Wissen hat, okay, aber es ging ihm bis zum Schluss gut, er musste nicht lange leiden, er hat sich jetzt nicht wahnsinnig gequält. Ich glaube, ja, das hilft dann auch wieder so ein bisschen, auch wenn es, glaube ich, der eigenen Verarbeitung natürlich gut tut. Man hat ein bisschen Vorbereitungszeit, dass man nicht so völlig erschlagen ist. Hm?
Ja, absolut. Absolut. Also natürlich, ich glaube, das liegt auch so in der Natur der Sache, dass man für sich im Nachgang versucht, irgendwie das Positive noch daraus zu ziehen. Und ja, es ist schon so, wie ihr gerade sagt, also klar, das ist kurz und schmerzlos, wenn man so will. Also für das Pferd nicht schmerzlos, aber der hatte halt Schmerzen durch die Darmverschlingung. Aber es war wirklich ein kurzer Moment. Das war auch tagsüber, dafür bin ich sehr dankbar, dass es einfach auch aufgefallen ist, dass Leute sofort gehandelt haben, der Tierarzt sofort kam. Ja, das ist das, was dann noch so im Nachgang ein bisschen Trost spendet.
Hm. Du hast jetzt eben schon gesagt, dass du dich jetzt in diesem Fall für die Kremierung entschieden hast. Mhm. Kannst du mal erklären, zum einen warum und zum anderen, wie da dein Weg war, dich damit zu befassen und da jemanden auch für auszusuchen?
Ja, also dass es die Möglichkeit gibt zur Pferdekremierung, das war mir länger auch schon bekannt. Ich muss sagen, dass ich mich sehr lange gar nicht so mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, was jetzt die Kremierung betrifft. Also für mich war lange Zeit irgendwie diese Option gar nicht irgendwie präsent. Jetzt, ich weiß gar nicht aus welchen Gründen, aber irgendwie habe ich mich da gar nicht so richtig mit auseinandergesetzt. Und ich habe tatsächlich erst im Juli 2024, also wenige Monate bevor Yuki eingeschläfert werden musste, tatsächlich für die Kremierung entschieden und einen entsprechenden Vertrag dann auch abgeschlossen dafür. Ich glaube, am Ende war es so, dass ich irgendwie was zurückbehalten wollte. Also es gibt ja nicht viele Optionen, die man jetzt als Pferdebesitzer hat in der Situation. Und ich hatte jetzt ja den Vergleich auch zu meinem ersten Pferd, das damals in die Tierkörperbeseitigung gegangen ist. Und irgendwie hat es mir ein gutes Gefühl gegeben, dass ich weiß, okay, ich krieg noch irgendwie etwas zurück von meinem Pferd, ne? In Form jetzt halt von der Asche. Und habe irgendwie einen Entscheidungsspielraum, was ich damit dann mache. Und die Chance auf Kremierung damals bei meinem ersten Pferd gab es zumindest in Deutschland nicht. Und ich habe das dann irgendwie für mich als würdevoller empfunden tatsächlich. Mhm.
Ja, da kann ich dir auf jeden Fall auch sagen, dass es gut war, dass du da schon direkt auch so offen drüber gesprochen hast. Weil ich musste im Dezember dann unseren Familienhund nach 15 Jahren, mit dem ich groß geworden bin, auch gehen lassen. Und ich glaube tatsächlich, wenn du vorher nicht das nochmal so mir ins Gedächtnis gebracht hättest, wäre ich nicht so schnell auf die Idee gekommen, dass das eine Option ist. Mir war das bewusst, dass man auch Tiere mittlerweile einäschern lassen kann. Aber ich glaube, wenn du da nicht nochmal so offen gesprochen hättest, das war ja dann nur wenige Wochen Unterschied, hätte ich nicht sofort den Impuls gehabt, oh, das wäre eine schöne Sache, nach einer so langen Zeit irgendwie dieses Andenken zu haben. Und da kann auch ich sagen, also was du eben sagst, du hast schon da früh dran gedacht, dir alle möglichen Andenken zu haben, ob das Fotos sind oder Schweifhaare und so weiter. Also da haben wir auch dann ausgiebig noch Abschied genommen und ich glaube, an alles gedacht, wo man dran denken kann, was man als Erinnerung bewahren kann, ob das jetzt Pfotenabdrücke waren. Ich habe eine Kette zum Beispiel damit oder Haare von ihm zu verwahren und so weiter. Und ich glaube, das ist manchmal noch so ein bisschen ein Tabu, wenn es um Tiere geht, dass man um Tiere genauso trauern kann und dass man sich da auch alle möglichen Erinnerungen schaffen darf. Und ja, ich glaube, da wird zu wenig tatsächlich drüber gesprochen, was ja auch so unsere Idee war, warum wir gerne dieses Thema mit dir aufgreifen wollten. Aber das ist vielleicht ja für dich auch mal schön zu hören, dass auch so eine simple Story, die du mal eben da gemacht hast, schon wieder diese Auswirkungen auf jemand anders hat.
Ja, absolut. Also schön, dass du es auch nochmal erwähnst, denn ich habe tatsächlich sehr wenig bisher dazu auf meinem Account auch geteilt. Und also rückblickend auch auf die Kremierung zum Beispiel, muss ich sagen, dass es dir einfach auch nochmal mehr Handlungsmöglichkeit bietet oder Entscheidungsspielraum, Gestaltungsspielraum. Das sind halt einfach nochmal Möglichkeiten, die die wir für uns als hilfreich empfinden können. Und ja, im Endeffekt, also ich bin auch sehr froh, dass ich mich jetzt bei meinem zweiten Pferd für die Kremierung entschieden habe. Ja.
Gibt es da irgendwas, was man irgendwie besonders beachten muss? Also ich muss sagen, ich habe ja auch schon mein Pferd gehen lassen müssen, meine Elaine, die ich dann fast 10 Jahre hatte. Und wir haben uns nicht dafür entschieden, beziehungsweise ehrlich gesagt stand das Thema auch gar nicht so groß im Raum. Für mich kam das auch unerwartet, dass wir sie gehen lassen mussten. Und da war in dem Moment kein Denken dran, ehrlich gesagt. Und von daher habe ich gar kein Gefühl dafür, was man da vielleicht noch beachten muss oder was man als, ob man als Tierbesitzer überhaupt irgendwas Spezielles machen muss oder ob das dann der Dienstleister übernimmt oder ja, keine Ahnung. Ich habe gar kein Bild so richtig davon.
Also grundsätzlich, also für das Tier, sage ich jetzt mal, macht es ja erstmal keinen Unterschied. Also das ist ja eine Entscheidung, die wir als Besitzer für uns treffen, mit welchem Ausgang, sage ich jetzt mal, wir besser leben können oder was wir für uns irgendwie mehr wünschen. Der Unterschied, naja, also einmal dieser gedankliche Unterschied, was passiert, wenn das Pferd in die Tierkörperbeseitigung geht, das ist halt ein Gedanke, naja, den muss man dann eben halt aushalten können und damit leben können. Und eben, dass das Tier einfach weg ist. Also da, natürlich kann man sich auch da Andenken schaffen, ne? Das ist jetzt kein richtig oder falsch, es ist einfach anders. Und da ist es eben so, gut, das Pferd wird abtransportiert und dann ist es weg. So, bei der Kremierung habe ich ja die Möglichkeit, ich kann, das ist jetzt wahrscheinlich je nach Anbieter unterschiedlich, ich habe jetzt nicht alle Anbieter miteinander verglichen, ich habe einen sofort irgendwie für mich gefunden, wo sich alles stimmig anfühlte und dann habe ich auch gar nicht mehr rechts und links geguckt und habe mich einfach dafür entschieden. Ich konnte zum Beispiel dabei sein, also das live zumindest nochmal mitverfolgen, also natürlich nicht das Einäschern an sich, aber das vorher. Ich bekomme halt etwas zurück von meinem Tier in Form der Asche und ich habe halt Entscheidungsspielraum, was ich damit mache. Was ich beachten muss, ist halt, dass dass das Veterinäramt da eine Zustimmung erteilen muss. Also zumindest, ich spreche jetzt hier aus der Sicht aus NRW, da ist, glaube ich, jedes Bundesland nochmal unterschiedlich aufgestellt oder es kann unterschiedlich geregelt sein. Da ist es halt wirklich so, der Tierarzt muss eben eine Tierseuchenfreiheit attestieren und das Veterinäramt muss eben auch die Ausnahmegenehmigung erteilen, dass dieses Bestattungsunternehmen, Kremierungsunternehmen, den Körper auch abholen darf. Das war jetzt, ist halt in dem Fall oder jetzt hier für NRW das, was man berücksichtigen muss und ja, worüber man sich halt auch klar sein muss, dass das einfach in so einer krassen Situation nochmal organisatorisch eben ein Zusatzaufwand ist, den man irgendwie leisten muss. So.
Ja. Aber das heißt, man muss sich im Vorfeld schon darum kümmern?
Man muss es nicht, aber gut, ich habe jetzt keinen Vergleich, wie es ist, wenn man sich wirklich in der Situation befindet und dann nochmal entscheidet. Nichtsdestotrotz, also klar, rein praktisch gesehen, ich meine, da ist jetzt dieser große Körper von Pferd, der kann jetzt nicht ewig am Stall liegen. Der Körper muss irgendwo hin, entweder in eine Zwischenkühlung oder dankenswerterweise war es jetzt im November auch nicht sehr warm. Geht das da mal für ein paar Tage, aber also irgendwo muss das tote Tier ja dann hin. So, das heißt, also ich habe nicht viel Zeit, mir da Gedanken zu machen und es ist, glaube ich, keine Pflicht, aber extrem hilfreich, würde ich sagen. Also mich hat auch, obwohl alles im Vorfeld klar war und die alle Daten schon hatten und ich auch genau angegeben habe, was wie und so weiter und sich dann ja auch das Kremierungsunternehmen um alles Weitere kümmert, haben mich trotzdem zwei Anrufe überfordert. So, deswegen glaube ich, tut sich jeder einen Gefallen damit, sich im Vorfeld damit auseinanderzusetzen, sich informieren zu lassen, beraten zu lassen. Auch das ist etwas, was ja viel, viel mehr Ruhe schenkt, wenn man das einfach ja mit genug Zeitverlauf auch machen kann. Und auch einfach so Entscheidungen brauchen auch eine bestimmte Zeit. So, wie will ich das? Möchte ich jetzt in meinem Fall, dass das Tier wirklich einzeln kremiert wird? Möchte ich, dass es mit anderen Tieren zusammen kremiert wird? Möchte ich dabei sein? Ja, nein. Also es gibt schon einige Entscheidungen, die ich dann als Besitzer auch erstmal treffen darf. Und meine große Empfehlung wäre, das wirklich im Vorfeld zu machen.
Okay, ja, klingt auf jeden Fall sehr, sehr schlüssig. Ich habe die Frage jetzt vor allen Dingen auch nochmal so gestellt mit dem Hintergedanken, wenn es kein altes Pferd ist, ne, ob man da die Chance hat, aber das ist ja zumindest schon mal gut, dass man ja A weiß, okay, es geht vielleicht trotzdem auch, wenn man nicht damit vorher überhaupt irgendwie rechnen konnte, und zum anderen natürlich auch den Gedanken zu haben, dass man sich auch bei einem jungen Tier damit mal auseinandersetzen kann, weil wir ja alle wissen, leider ist es nicht immer so, dass nur die alten Tiere krank werden, ja, gerade bei Pferden kann es ja dann doch auch schon mal schnell gehen, bei anderen Tieren natürlich auch, aber ich habe jetzt an die Kolik gedacht, dass man da vielleicht wirklich, egal in welchem Alter, schon mal sich Gedanken zu macht.
Mhm. Genau, und was in meinem Fall auch, also oder in diesem Fall bei dem Kremierungsunternehmen möglich war, war auch tatsächlich eine Art Vorsorgevertrag abzuschließen, den ich regelmäßig mit einer relativ frei wählbaren Summe besparen kann. Das heißt also, auch da darf man sich ja auch mal die Gedanken um die Kosten machen. Die sind nicht unerheblich. Die richten sich natürlich auch nach der Größe, nach dem Gewicht, oder nicht nach der Größe, eher nach dem Gewicht des Tieres. Und natürlich dann auch der Entfernung vom Stall zum Bestattungs- oder Kremierungsunternehmen. Einfach, klar, je mehr Vorlaufzeit ich mir da nehme, kann ich schon mal in Ruhe immer mal ein paar Euro an die Seite legen, da einsparen, hab das schon mal da drin für den Fall der Fälle und hab da vielleicht nicht dann so ad hoc auf einmal so den die dicke Rechnung, die dann hinterher fällig wird. Also ist ja nochmal so ein angenehmer Nebeneffekt, sich im Vorfeld damit auseinanderzusetzen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man, also ich meine, erstmal ist es wirklich schon teuer, ein Pferd überhaupt kremieren zu lassen. Und dann hat man ja wahrscheinlich auch nicht nur die Kosten jetzt für den Prozess, sondern eben auch im Zweifel noch ein paar Tage Klinik oder irgendwas, die da auch noch bezahlt werden müssen. Also das ist tatsächlich ein guter Hinweis, da frühzeitig auch schon mal Geld zurückzulegen. Das muss ja nicht mal zwingend direkt da sein. Das kann man sich ja auch privat auf einem separaten Konto hinlegen, genau, dass man dann nicht in dem Moment da steht und das gerne machen würde und man es sich einfach nicht leisten kann. Weil ich glaube, das wäre auch nochmal sehr, sehr bitter, wenn man ja tatsächlich dann daher einfach die Möglichkeit nicht hat.
Absolut.
Ich meine, jetzt ist das jetzt noch relativ frisch. Kannst du sagen, wie der Unterschied ist im Vergleich zu deinem Pferd, dass du damals eben nicht kremieren lassen konntest, dass wie das in deinem Prozess des Trauerns einen Unterschied macht? Oder ist es dafür einfach auch noch nicht genug Zeit vergangen, um das wirklich vergleichen zu können?
Ich muss sagen, bei meinem ersten Pferd lagen zwar nur ein paar Tage dazwischen, aber ich hatte noch etwas mehr Zeit, mich darauf vorzubereiten auf den Moment. Zwar wurden beide Pferde eingeschläfert, aber der Weg dahin war dann doch irgendwie ein anderer. Und deswegen ist das schon mal so ein bisschen schwierig, das zu vergleichen. Natürlich jetzt auch der frische Eindruck mit dem von vor 12 Jahren. Da habe ich sicherlich auch einige Sachen gar nicht mehr so präsent, wie sie tatsächlich damals waren. Aber also im Endeffekt ist es, dass das einfach was zurückbleibt. Was ich irgendwie so als tröstlich empfunden habe. Also das ist irgendwie der größte Unterschied, den ich da ausmachen kann und auch der für mich irgendwie tatsächlich am wichtigsten jetzt war. So.
Ja, weil da kann ich zum Beispiel für mich sprechen, also jetzt unabhängig von Kremierung oder nicht, aber dass so ein aktiver Trauerprozess, dass man sich wirklich damit beschäftigt und dabei sein kann und auch im Zweifel einen toten Körper nochmal sieht, sei das jetzt Hund, Pferd oder auch ein Mensch. Ich weiß aus meiner Erfahrung aus, dass mir das jedes Mal unheimlich hilft, um diese Trauer ja erstmal zu begreifen, aber auch zu verarbeiten im Vergleich zu den Fällen, wo ich nicht die Chance hatte, mich zu verabschieden, egal ob ja kurz vor dem Tod oder auch danach. Deswegen fand ich das jetzt ganz interessant, ob das für dich einen Unterschied gemacht hat. Und was hast du noch andere Strategien, die dir denn geholfen haben, ja jetzt mit der Trauer umzugehen, außer dass Trauer immer Trauer ist und immer wieder in Wellen kommt und eine Zeit lang schwer bleibt? Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drum herum reden, dass das ja jetzt nicht auf einmal weg ist, nur weil du Methoden hast, die dir den Schmerz vielleicht zumindest ab und an mal ein bisschen lindern.
Ja, absolut. Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Und ich würde es auch gerne noch ergänzen, dass der Umgang mit Trauer natürlich auch wiederum höchst individuell ist, dass es da kein richtig oder falsch gibt. Deswegen, also ja, was mir geholfen hat, ich weiß nicht, ob es jetzt direkt eine Strategie ist, aber es ist tatsächlich, also einmal in diesen aktiven Part zu kommen, was du gerade auch schon sagtest, sich damit auseinanderzusetzen und auch später so Andenken zu schaffen. Also eben beispielsweise die Hufeisen in die Hufeisenveredelung zu geben oder über das Kremierungsunternehmen war es auch möglich, eine virtuelle Gedenkseite anzulegen für das Pferd, wenn man das möchte, oder für das Tier. Die Asche, mit der ich im gewissen Umfang selber entscheiden kann, was ich damit mache. Wir haben beispielsweise am Steinbaum gepflanzt. So.
Ja, das ist schön, dass auch da an diesem Ort noch irgendwie so ein Erinnerungsstück, will ich gar nicht sagen, weil es ja sogar auch irgendwie was Lebendiges, was einfach die Erinnerung an ihn da behält. Das finde ich auch eine sehr schöne Sache tatsächlich.
Genau, und ansonsten glaube ich, so generell ist es hilfreich, klar zu kommunizieren, was brauche ich gerade, und oder auch für das Umfeld einfach zu sagen, ich brauche jetzt gerade das und das oder mir tut jetzt gerade das und das gut, und das auch einfach zu machen und ja, so der Intuition zu folgen, einfach so in sich reinzuhören, okay, was spricht mich jetzt gerade an, worauf habe ich Lust, was mache ich vielleicht auch nicht, und so achtsam mit der eigenen Energie, den eigenen Ressourcen auch umzugehen. Also ich habe noch Nachrichten, ich habe das, wie gesagt, nicht viel geteilt, diese Information. Ich habe immer noch irgendwelche Nachrichten aus November, die habe ich noch nicht beantwortet, habe ich nicht geschafft. Und sich dann nicht dafür irgendwie zu verurteilen oder sich zu stressen, das verkraften die anderen schon, wenn man sich ein paar Wochen später meldet. Genau. Und ansonsten auch einfach ja das zu tun, wonach einem ist. Also als Yukis Körper noch am Stall war, bevor er abgeholt wurde, bin ich halt am Folgetag hingefahren, habe mich dazugelegt. Für mich war das stimmig. So, dass jeder andere wird vielleicht sagen, um Gottes Willen, wie kann man nur? Für mich war es halt passend. So. Und deswegen gibt's so gar nicht so diese eine Strategie, sondern eher so dieses Spüren, okay, was brauche ich gerade, was hilft mir dabei, und das dann einfach so gut wie möglich zu erfüllen. Ja.
Ja, und ich glaube, da ist dann auch wirklich wichtig, dass das Umfeld das so annimmt, erstmal überhaupt, dass die Trauer da ist und einen so großen Raum einnimmt, weil ich glaube, da wird immer noch schnell verurteilt, und ich merke das tatsächlich auch bei mir selber, wenn es um andere geht, dass ich ja die Trauer um ein Tier nie so ernst nehme, wie wenn es die Trauer um einen Mensch ist. Also das will ich auch nicht mal, also es ist auch irgendwie immer noch was anderes, aber trotz allem ist die Trauer ja genauso schmerzhaft erstmal. Und gerade wenn du sagst, 15 Jahre oder wie lange er bei dir war, das ist ja auch einfach ein enorm langer Zeitraum. Aber ich glaube, das wird leider oft nicht so angenommen vom Umfeld, sondern das ist ja nur ein Pferd, nur ein Hund, nur eine Katze, wie auch immer. Aber ob ich jetzt da um den Hamster trauere, selbst wenn der nur ein Jahr oder eine Woche bei mir war, ich glaube, das ist ein Punkt, der gesellschaftlich leider oft nicht so akzeptiert wird, dass man um ein Tier genauso trauert wie um einen Menschen und dass das der gleiche Schmerz ist.
Genau.
Das finde ich einfach wichtig.
Und es ist auch, also ich habe jetzt, kann jetzt nicht die Quelle nennen, aber es gibt auch Erkenntnisse oder Studien, die auch genau das bestätigen, die halt einfach auch sagen, ja, die Trauer um ein Tier steht der Trauer um einen Menschen in nichts nach. Also dass die gleiche Tragweite auch haben kann, die gleiche Schwere haben kann und wie das auch mal aus einem Fachkreis irgendwie wahrgenommen zu haben, gelesen oder gehört zu haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich an die Informationen gekommen bin. Hat mir da auch nochmal irgendwie so noch so ein bisschen mehr so diese Erlaubnis irgendwie auch mitgegeben und gesagt, nee, das ist schon richtig so.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Und mal zum Hintergrund vielleicht noch kurz zur Einordnung. Wir gehen ja heute auch davon aus, dass wir Tiere genauso als Bindungspersonen ansehen wie Menschen. Also das heißt, dass da wirklich eine echte Bindung entsteht, wirklich als in psychologischem Sinne. Und dementsprechend ist es auch ganz normal, darum zu trauern, wie um einen Menschen. Und ich glaube, das ist genau das, was wichtig ist mitzunehmen, dass das normal ist, dass das richtig ist und dass ja, dass so genau so sein darf, wie es gerade für die Person, die betroffen ist, richtig ist. Und genau das, was du eben gesagt hast, es ist super individuell. Und die einen kommen mit dem einen Weg gut klar, die anderen mit dem anderen Weg. Aber ich glaube, egal wie der eigene Weg ist, es ist total hilfreich, von anderen zu hören, denen es da ähnlich geht.
Mhm. Ja, absolut.
Hast du denn vielleicht noch etwas, was du Menschen mitgeben möchtest, die wissen, dass sie sich vielleicht bald verabschieden müssen?
Ja, da hätte ich sogar zwei Botschaften oder beziehungsweise Botschaften für zwei Gruppen. Also einmal für die Tierbesitzer sind und dann für, ich sag jetzt mal ganz allgemein, alle anderen, die irgendwie in diesem Umfeld dieses Tierbesitzers sind. Ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, der organisatorische Teil, was irgendwie bürokratisch ist, was Informationen braucht, sich wirklich informieren, was brauche ich an Dokumenten für das, was mir wichtig ist, für das, was ich vorhabe. Also wirklich so viel wie möglich vorzubereiten, hilft enorm, weil in diesem Moment, da geht's nur noch um irgendwie Autopilot. Also da ist nicht viel noch mit, da kann ich mich jetzt noch um irgendwelche Formulare kümmern oder so. Wenn man es noch nicht hat, überlegen, ob man noch gemeinsame Erinnerungen irgendwie schaffen möchte. Das kann ja sein durch ein Fotoshooting oder vielleicht gibt es nochmal die Möglichkeit für ein letztes gemeinsames Erlebnis, in welcher Form auch immer. Oder auch zu bedenken, okay, gibt es irgendwie ein Andenken, das ich von meinem Pferd behalten möchte, also im Sinne von irgendwie Hufeisen oder Abdrücke, wie du das eben sagtest, mit den Pfoten beispielsweise, Pfotenabdrücke, Schweif oder Mähnenhaar oder Fell oder was auch immer das ist. Also das lässt sich ja auch durchaus schon ein Stück weit vorwegnehmen. Dann würde ich auch den Tipp zumindest mitgeben wollen, sich Unterstützung zu organisieren, also auch sich zu überlegen, möchte ich wirklich dann dabei sein, wenn es soweit ist? Also kann ich das? Traue ich mir das zu? Oder wenn nicht, wer kann mich dabei vertreten in meinem Sinne? Oder wer ist im Nachgang auch da am Stall? Wer tröstet? Wer bringt mich vielleicht nach Hause? Es hilft sicherlich auch, mit dem Tierarzt seines Vertrauens oder auch dem Stallbetreiber zu sprechen und Wünsche zu klären oder Fragen nochmal zu stellen, die man irgendwie hat. Also sofern das halt möglich ist, dann müssen natürlich auch alle Beteiligten irgendwie mitspielen. Aber das wäre jetzt erstmal so der Happy Flow, würde ich mal sagen. Eigentlich alles vorwegnehmen, was geht, weil halt die Situation an sich eine Ausnahmesituation ist. Und ja, klar, noch die Zeit, die man hat. Also die Frage ging jetzt ja so ein bisschen so, dass man das noch irgendwie planbaren Abschied gestalten kann. Klar, das halt noch irgendwie die gemeinsame Zeit so zu genießen. Und dabei aber auch immer das zu bedenken, dass das Pferd halt Vorrang hat. Also zu überlegen, bei allem, was ich da tue, mache ich das jetzt für mein Pferd oder mache ich das für mich und hat das vielleicht negative Konsequenzen für mein Pferd. Also das sollte so natürlich nicht sein. Das Pferd sollte im Vordergrund stehen aller Überlegungen und da auch mal achtsam mit sich zu sein, zu gucken, okay, ist das jetzt, mache ich das für mein Ego oder mache ich das wirklich für mein Pferd? Hat mein Pferd da etwas von, profitiert es davon? Genau, das fände ich halt wichtig. Und im Nachgang auch sich zu überlegen, tatsächlich, weil du das auch eben sagtest, Lea, dass nicht jeder da sich auch so reinversetzen kann in die Trauer um ein Tier, sich auch zu überlegen, okay, mit wem spreche ich überhaupt darüber, wem möchte ich mich da anvertrauen. Also dann gezielt Trost suchen bei Menschen, von denen ich schon weiß, dass sie Verständnis haben, glaube ich, ist nochmal ganz wichtig. Und allen anderen in dem Umfeld ja eigentlich die Gefühle ernst zu nehmen, für die Person da zu sein. Ich würde an der Stelle auch tatsächlich dafür sensibilisieren, so diese Aussagen wie, auch wenn sie gut gemeint sind, ich weiß genau, wie du dich fühlst, oder als mein, wer auch immer starb, da war das so und so, sich damit echt zurückzuhalten, weil das so ein, also das spricht einem selber in dem Moment irgendwie auch so das Gefühl ab. Und oder lenkt dann auch schnell ab. Also ich saß auch irgendwie beim Arzt, und die Sprechstundenhilfe bekam das mit. Und ja, und als unser Hund starb und unsere Ziege, und dann war sie sofort bei sich, und ich saß dann, dachte, ja, darum geht's doch jetzt gerade gar nicht. Also mir geht's gerade hier schlecht, und das habe ich als nicht sehr hilfreich empfunden. Also dann ist es, glaube ich, ist weniger oft mehr, dass man einfach sagt, hey, was brauchst du gerade, wie kann ich dich unterstützen, oder das auch einfach auszuhalten. Ich glaube, das ist das, was für viele auch schwierig ist, die möchten gerne irgendwas machen und einfach nur sagen, ja, ich halte das jetzt aus, zusammen zu schweigen oder zu sagen, ja, ich fühle mit dir, ist, glaube ich, hilfreicher.
Und vielleicht tatsächlich sogar auch konkrete Hilfsangebote machen. Und wenn es nur sowas ist wie, soll ich dir was zu essen vorbeibringen, weil ich glaube, dass oft auch die Trauernden gar nicht wissen, was ihnen denn jetzt gerade gut täte, oder dass sie gar nicht merken, oh, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, dass man da auch tatsächlich einfach Angebote machen darf, dann aber auch akzeptieren muss natürlich, wenn es heißt, nein, ich möchte niemanden sehen, ich möchte einfach hier alleine sein. Vielleicht dann irgendwann, wenn es Überhand nimmt, da auch nochmal intervenieren, dass man die Leute da auch wieder irgendwie aus diesem Loch rausholt, aber das ist ja auch erstmal okay, ja, in der Trauer zu versacken, sofern das jetzt kein Dauerzustand wird.
Ja, absolut, absolut. Also ich habe mich auch, also auch das ist ja auch wieder sehr, sehr individuell. Ich habe mich beispielsweise total darüber gefreut, dass mir jemand einen Blumenstrauß oder Blumengruß mitgebracht hat. Einfach so verbunden mit der Botschaft, hey, ich denke an dich. Oder meine beste Freundin ist dann einfach spontan zu einem Besuch gekommen, und wir haben über, also ich glaube, vielleicht 2 Minuten über das Thema Pferd gesprochen und den Rest des Besuchs über ganz andere Themen, und das war halt auch schön. Also ja, das wären noch so meine Erfahrungen aus dieser Zeit, die ich da jetzt teilen kann.
Ja, super. Ich glaube, da kann man schon ganz viel mitnehmen. Am Ende des Tages, das, was wir ja schon mehrfach gesagt haben, es ist natürlich super individuell. Das, was für den einen hilft, hilft für den anderen vielleicht nicht. Aber genau deswegen ist ja das, was du gesagt hast, auch das Ansprechen, das auch Erfragen, was der Person hilft, und auch für sich selber herauszufinden, was denn helfen kann. Denn das ist ja auch nicht immer so einfach. Das weiß man vielleicht auch im Vorfeld gar nicht, oder manchmal fühlt es sich auch erstmal so an, als würde die eine Sache helfen, zum Beispiel das drüber sprechen, und nachher merkt man, dass es doch nicht so gut hilft. Und das ist alles total valide und legitim, und auch das gehört dazu, dass man da vielleicht auch mal erstmal in eine Sackgasse kommt und merkt, das bringt mich vielleicht nur tiefer in den Trauerprozess rein, was ich vielleicht in dem Moment gar nicht so kann und noch gar nicht bewältigen kann. Aber auch das, wie gesagt, gehört dazu. Und ja, ich glaube, dass du jetzt ganz, ganz viele sehr wichtige Sachen genannt hast.
Das würde mich freuen, wenn es dem einen oder anderen hilft, in der Situation dann entweder für sich selber da besser zu sorgen, oder vielleicht auch jemandem, der da gerade in so einer Situation ist, besser zu unterstützen.
Ja, ja, und ich glaube, es hilft auch einfach zu hören, dass man nicht der einzige Mensch auf dieser Welt ist, dem es gerade so geht oder dem es generell so geht, sondern dass es so, so viele Menschen betrifft und ganz viele einfach nicht drüber sprechen.
Ja. Ja. Also umso schöner, dass du das gemacht hast und dass du dich so geöffnet hast. Ich würde sagen, wenn du nichts dagegen hast, wir haben normalerweise immer zum Abschluss noch 3 Fragen an unsere Gäste. Und ich glaube, ich fände es ganz schön, wenn wir die auch heute stellen würden, wenn du da bereit zu bist, Melanie, dass wir nochmal ein bisschen was Positives jetzt nochmal mitnehmen. ich glaube, es war schon auch so viel Positives dabei, aber natürlich durch das Thema hat es eine gewisse Schwere und vielleicht können wir es jetzt noch ein bisschen, einen positiven Abschluss finden.
Okay.
Gut, die erste Frage, die wir immer stellen, ist, was hilft dir denn persönlich im Alltag, wenn du mal eine Auszeit brauchst und mal runterfahren musst?
Tja, also als Pferdebesitzer hätte ich ja gesagt, das ist ja immer das, ich fahre zum Stall und da ist erstmal die Welt in Ordnung und da sind die Probleme irgendwie nicht so präsent. Das fällt natürlich jetzt irgendwie weg. Also ich habe aktuell jetzt auch kein anderes Pferd oder jetzt auch noch irgendwie kein Pflegepferd oder irgendwas. Nichtsdestotrotz, also diese Naturverbundenheit, die bleibt. Deswegen hilft es mir halt einfach auch, an die frische Luft zu gehen, Spaziergang zu machen, Zeit draußen zu verbringen. Das Wetter wird jetzt da dankenswerterweise auch immer ein bisschen besser. Und es bleibt immer ein bisschen länger hell. Also das ist erstmal das, was mir hilft und gut, auch da natürlich höchst individuell habe ich so ein paar so Kurzmeditationen oder auch so Körperreisen entdeckt, wo ich merke, dass mir das sehr viel Entspannung schenkt und ich da ganz gut dann auch so ein bisschen so von dem Alltag Abstand nehmen kann und das ist so gerade so primär das, was ich halt gerne mache und ja, auch vielleicht einfach mal Möglichkeiten wahrnehmen, wenn sie sich stimmig anfühlen. Also ich war im Dezember auf Borkum und da hat mich eine Freundin gefragt, ob ich mit ausreiten wollte. Und jetzt denkt man erst, ja, wie kannst du nur oder wie auch immer. Und ich habe das gemacht und habe, glaube ich, mit den schnellsten Jagdgalopp meines Lebens an der Dünenkante gehabt, weil das Pferd richtig Vollgas gegeben hat. Und hätte mir das, ich glaube, wenn mir jemand im Vorfeld gesagt hätte, willst du, hätte ich vielleicht gar nicht so spontan ja gesagt. Und das war einfach so ein Impuls, so dem nachzugeben, ja, was tut mir gerade gut und dann mache ich das gerade.
Ja. Sehr schön. Und es ist mal wieder Montag, deswegen fragen wir die nächste Frage. Das kennen einige schon aus dem Podcast. Was war denn das Schönste an deiner vergangenen Woche?
Ah, okay, was war das Schönste an der vergangenen Woche? Ja, das stimmt. Das Schönste an der vergangenen Woche war tatsächlich, dass ich nochmal die Gelegenheit hatte, nach Borkum zu fahren.
Da schließt sich der Kreis
zu der vorherigen Erzählung, genau. Und da auch nochmal einen Strandritt machen durfte und die Sonne auch in dem Moment nochmal zwischen den Wolken hervorgekommen ist, als wir gerade an der Wasserkante waren und ja, das war einfach ein toller Moment und klar, auch der ganze Aufenthalt auf der Insel tat sehr, sehr gut. Also das war definitiv ein Highlight in der letzten Woche.
Und das glaube ich. Ich habe die Fotos gesehen und ich habe gedacht, wow, das sieht wunderschön aus.
Ja, genau. Wenn man jetzt sich die dicke Kleidung wegdenken würde, hätte man auch meinen können, ich hätte das im Sommer aufgenommen, aber es war tatsächlich Ende Januar.
Dann haben wir noch eine allerletzte Frage zum Abschluss. Was ist denn dein Wunsch für die Pferdewelt? Was würdest du gerne allen Pferdemenschen mitgeben?
Boah, da könnte man jetzt so einen ganz riesen Fass aufmachen. Ich bleib jetzt mal bei dem Thema auch von dieser Podcast-Folge und würde einfach sagen, genießt die Zeit, die ihr mit den Pferden habt. Das sagt sich immer so leicht und gerade vielleicht auch die ein krankes oder chronisch krankes Pferd haben oder auch ein altes Pferd haben, haben oft dann so dieses Thema, dass sie halt hauptsächlich eigentlich pflegen und sich kümmern, aber gar nicht so viel so Quality Time eigentlich mit dem Pferd haben und sich darauf zurückzubesinnen und sich einfach wirklich mal die Zeit zu nehmen und die Zeit zu genießen mit dem Pferd, das wäre... Also ich glaube, davon würden erstmal alle Seiten profitieren.
Auf jeden Fall.
Ich finde, das ist tatsächlich etwas, das man aus Trauer auch für sich lernen kann. Das, was man hat, viel mehr zu schätzen. Und ja, gerade die Beziehung, sei es jetzt menschliche oder auch zu Tieren, die nochmal wirklich mehr wertzuschätzen. Also bei allem Blöden, was Trauer mit sich bringt, finde ich, ist das tatsächlich etwas, was sie einem auch irgendwie nochmal verdeutlichen kann.
Ja, absolut. Und auch vielleicht auch mal den Gedanken in Richtung gemeinsame Erlebnisse zu lenken und zu sagen, ach, was wollte ich eigentlich immer schon mal machen? Und immer unter der Voraussetzung, dass das Pferd auch physisch und psychisch dazu in der Lage ist, solche Pläne nicht unendlich vor sich herzuschieben, sondern das einfach mal umzusetzen. Also ich habe ja schon viele Jahre, als ich Yuki hatte, damit geliebäugelt, mit ihm nochmal an den Strand zu fahren und am Meer Urlaub zu machen, und habe das schon eigentlich ad acta gelegt. Und dann war irgendwie so ein, der war so gesund und so fit und stand so gut da, und ich habe das wirklich mit allen Experten aus meinem Umfeld abgeklärt, von Sattler über Physio bis zum Tierarzt und Hufschmied, ob das wirklich eine gute Idee ist, und mich da rückversichert auf allen Wegen, und bin mit ihm kurz vor seinem 30. Geburtstag für 3,5 Wochen nach Borkum gefahren. Also das ist natürlich schon eine Riesennummer, das ist jetzt nicht die Pauschalempfehlung, fahrt jetzt alle mit euren Pferden an die See, kostet es, was es wolle, nur auch da sich nochmal so an seine Träume erinnern oder Dinge zu erinnern, die man gerne mal machen wollte, und zu überlegen, ob es nicht gerade geht, ob es nicht gerade passt.
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, finde ich, für diese Folge. Vielen Dank, dass du hier so offen auch über dieses schwere Thema gesprochen hast und so, ja, ehrlich Einblicke gewährt hast. Weil ich glaube wirklich, dass das wichtig ist, dass man eben auch über solche Themen spricht und nicht immer nur alles das Schöne teilt, sondern eben auch, ja, den Schmerz ein bisschen sichtbar macht, weil es am Ende doch wieder allen hilft, zu wissen, dass man nicht ganz allein ist damit.
Absolut. Und falls jetzt jemand zuhört und irgendwie im Nachgang dann noch irgendwie sich eine Frage auftut, dann ja, gerne her damit, kontaktiert mich über meinen Account Cavallino Sano und schreibt mich einfach an, und ich guck mal, ob ich da irgendwie helfen kann mit einer Antwort.
Das ist ein ganz tolles Angebot, und das werden wir auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes verlinken. Also da werden alle Zuhörenden, die das auch finden, deine Kontaktinformation sozusagen, dein Instagram-Account. Genau, da kann man dich dann gerne kontaktieren. Und ansonsten, genau, bleibt auch mir nur noch zu sagen, danke für deine Offenheit, dass du da warst. Danke an alle, die zugehört haben. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bis dann, ciao.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Psychologie. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlass uns doch eine positive Bewertung und teile die Folge. Wir freuen uns über Feedback, Themenwünsche und deine Gedanken zum Thema. Du findest Carina auf Instagram unter Begegnung Pferd und Carina Warnstedt, Autorin.
Und Lea unter Lea Schneider Pferdetraining und virtuelle Assistenz Lea. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Benachrichtigung, um keine weitere Folge zu verpassen.